HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Anna Magel. Mehr als 50.000 Menschen sind bei dem Erdbeben in der Türkei und in Syrien gestorben. 3 Monate ist jetzt die Katastrophe her und sie hat immer noch Nachwirkungen. Nicht nur in den betroffenen Gebieten, sondern auch bei uns in Hessen. Denn das Erdbeben hat für die Überlebenden in den betroffenen Regionen alles verändert. Und das spüren auch ihre Angehörigen, die zum Beispiel hier in Hessen leben. Genauso wie die vielen freiwilligen Helfer, die damals aus Hessen in die Krisengebiete gereist waren und teilweise immer noch vor Ort sind. Auch für sie ist nichts mehr so, wie es vor dem Erdbeben war. HR-Info-Reporterin Carla Kallenbach hat mit ihnen darüber gesprochen.
Medikamentenübergabe im Versorgungszelt. Hier im türkischen Antakya sind viele Menschen nach dem Beben in Zeltlagern untergekommen. Dort leben sie bis heute. Lungenarzt Cihan Çelik ist aus Darmstadt angereist, um zu helfen. Kurz nach dem Beben war er schon einmal hier.
Hier in diesem Zeltdorf hat sich jetzt in den letzten 3 Monaten nicht viel getan. Die Menschen haben sich in diesen Zelten eingerichtet. Aber wie soll es weitergehen? Ein weiteres halbes Jahr kann man in diesen Zelten auf einem gewissen Level ja nicht durchhalten. Die Kinder, wie sie zwischen diesen Zelten spielen, die müssen ja auch irgendwann ihre Bildung genießen.
In Antakya können die meisten Gebäude nicht mehr betreten werden. Das Zeltlager ist voll, die Mittagshitze drückt. Laut Çelik sorgen die hygienischen Bedingungen mittlerweile für gesundheitliche Probleme. Viele Menschen haben mit Durchfall und Hauterkrankungen zu kämpfen. Dazu kommen Husten und Augeninfektionen, auch verursacht durch den Staub der Trümmer. Doch die Menschen brauchen nicht nur medizinische Versorgung, sie suchen auch Austausch.
Meistens reicht die Eröffnungsfrage, wo leben Sie? Das ist meistens, wo der Patient dann anfängt zu erzählen, was er alles verloren hat und wen er alles verloren hat. Man muss nur leicht in diese Richtung gehen und schon haben die Menschen auch das Bedürfnis zu erzählen. Und dann fließen auch ganz schnell Tränen und das geht dann natürlich weiterhin sehr nah.
In solchen Momenten hat auch Çelik selbst mit den Tränen zu kämpfen. Emotional, so beschreiben viele Helfer ihren Einsatz. Auch Jekta aus Großumstadt. Sie hat sich mit Freunden zusammengetan und Spenden gesammelt. Sie alle haben Familie in der Türkei und ihre Verwandten gefragt, was wo gebraucht wird. Zurzeit sind sie vor Ort unterwegs, um die Hilfsgüter zu verteilen. Die Erlebnisse dort machen den Freunden zu schaffen.
Wir waren am Friedhof der Erdbebenopfer in Kahramanmaraş, worunter auch Familienmitglieder von uns vergraben sind. Dort war es für uns sehr emotional zu sehen, dass die Menschen nicht einmal ein richtiges Grab haben, sondern einfach auf einem Massenfriedhof liegen, zum Teil sogar einfach nur mit einer Nummer versehen. Und da gab es auch Kinder, alleinstehende Kinder, die noch immer auf der Suche nach ihren Eltern sind, obwohl sie schon längst gestorben sind.
Doch auch in Syrien benötigen die Menschen Hilfe. Safur Labani ist Geschäftsführer beim deutsch-syrischen Verein in Darmstadt. Sein Verein bietet psychologische Hilfe vor Ort, verteilt Spenden, organisiert den Wiederaufbau von Wohnungen. Die Lage in Syrien sei ein Sonderfall.
In dieser Region vom Erdbeben, das ist Nordwestsyrien, herrscht auch keine Regierung, da es keine Infrastruktur, keine professionelle Hilfsorganisation wie in der Türkei. Dort ist Regierung zuständig, Naturkatastrophenschutz, aber in Nordwestsyrien, das hat leider auch gefehlt.
Für die Zukunft wünscht sich Labani, dass die Menschen im Erdbebengebiet nicht in Vergessenheit geraten und dass weiterhin Spenden und Helfer kommen, damit es eine Perspektive gibt für diejenigen, die so vieles verloren haben.
3 Monate nach dem Erdbeben in der Türkei und Syrien, wie sich seitdem das Leben von Angehörigen und freiwilligen Helfern hier aus Hessen verändert hat, darüber hat uns Carla Kallenbach informiert. Früher war das mal Stoff für Science-Fiction-Romane, jetzt ist es Realität. Autos, die ohne Fahrer unterwegs sind, gelenkt von einem Computerhirn. In einigen US-amerikanischen Städten fahren bereits automatisierte Autos, allerdings noch ohne Fahrgäste und noch mit allerhand technischen Problemen. Auch bei uns in Hessen tut sich einiges in Sachen autonomes Fahren. Im November soll zum Beispiel ein Versuch in Frankfurt starten mit autonomen Fahrzeugen, die auch hier in Hessen entwickelt wurden. Tobias Lübben mit den Einzelheiten.
Der Citybot, ein Vehikel auf 4 Rädern, etwas kleiner als ein Kleinwagen. Platz für Fahrer gibt es nicht, dafür ragt vorne eine Säule aus dem Fahrzeug. Darauf sitzt ein Kopf mit Kameraaugen. Und das, sagt Citybot-Entwickler Johannes Barkmann, sei ganz wichtig.
Für die Akzeptanz solcher Roboterfahrzeuge. Und das macht ihn eben etwas menschlich, weil das Ziel natürlich ist, dass er eigentlich der beste Freund der Stadtbewohner in dem Bereich wird, wo er dann auch operiert.
Barkmann arbeitet für den Schweizer Fahrzeugentwickler EDAG am Standort Fulda. Dort sei der Citybot entwickelt und gebaut worden. Und dort arbeite man gerade auf den Modellversuch in Frankfurt hin.
Wir bereiten jetzt gerade vor in unserem Labor in Fulda die Inbetriebnahme und gehen dann mit dem Setup dieser Fahrzeuge in die Deutsche Bank Park-Umgebung, Eintracht Frankfurt. Beispielsweise mobilitätseingeschränkte Personen wird er vom Tor ins Stadion fahren. Er wird Bier und Bratwürste liefern, was ganz wichtig ist, hilft dort den Greenkeepern.
Alles Aufgaben, die der Stadionbetreiber erfüllen muss, die Eintracht Frankfurt Fußball AG. Und deren Tochterfirma für Digitales, Eintracht Tech, nimmt auch an dem Modellversuch teil, sagt Oliver Becker von Eintracht Tech.
Wir haben Anwendungsfälle rund um Personentransport, Gütertransport, Logistik, Facility Management, alles auf dem Stadiongelände. Und unser Ziel ist, etwas zu entwickeln, was sich dann vom Stadion auch auf die Stadt und die Region transferieren lässt.
Im November soll der Versuch starten, auf dem Wegenetz rund um das Stadion. Allerdings nicht an Spieltagen. Die Fans werden die Citybots dort eher nicht in Aktion sehen. Dafür soll es eigene Veranstaltungen geben. Die Citybots fahren maximal 30 Stundenkilometer und brauchen eine digital vernetzte Umgebung, um sich zu orientieren. Für den normalen Straßenverkehr sind sie nicht konzipiert. Entwickler Barkmann sieht Flughäfen als idealen Einsatzort.
Koffertransport, Maintenance-Arbeiten, Passagiere hinbringen und so weiter.
Aber auch an einen Einsatz in autofreien Stadtteilen ist gedacht. Aber das können sich noch nicht alle Bürger vorstellen, die zur Projektvorstellung im Frankfurter House of Logistics and Mobility gekommen sind.
Es ist im Moment auch noch Science Fiction, weil die ganze Infrastruktur noch nicht da ist. Hier eine ganze Stadt oder Region mit autonomen fahrenden Elektrofahrzeugen auszustatten, das wird noch eine Weile dauern.
Bei anderen überwiegt die Vorfreude. Dieser angehende Wirtschaftsingenieur würde am liebsten gleich losfahren.
Dieses Hauptargument ist ja immer so ein bisschen diese Fehlerquelle. Ich glaube aber, die hat der Mensch eher mehr als die Maschine. Also ich würde der Maschine da mehr vertrauen als den Menschen.
Am Modellversuch nehmen neben dem Fahrzeugentwickler EDAG und dem Fußballunternehmen Eintracht auch noch weitere Partner teil, etwa die Technische Universität Darmstadt, die das Projekt wissenschaftlich begleitet. Das Bundesverkehrsministerium fördert das Projekt mit 11 Millionen Euro.
Ab Herbst sollen Citybots rund ums Frankfurter Waldstadion fahren. Das sind autonome Fahrzeuge, die in Fulda entwickelt worden sind. Infos dazu hatte Tobias Lübben. Und nicht nur in Sachen Mobilität, auch in der Energieversorgung arbeiten Forscher und Unternehmen fleißig an neuen Technologien. Und einige davon klingen erst einmal ziemlich skurril. Zum Beispiel mit Abwasserheizen. Ja, das funktioniert tatsächlich. Das Finanzamt in Fulda zum Beispiel zieht im Sommer in einen Neubau und genau dort wird diese Technologie eingesetzt. Dahinter steckt der Energieversorger Rhön Energie und hr-Inforeporter Daniel Ketner hat sich das mal genauer angeschaut.
Von außen ist es ein herkömmliches Bürogebäude, doch ein Stockwerk tiefer im Keller, da sieht das Ganze schon anders aus. Ich treffe mich mit Jörg Brandes. Er arbeitet bei der Rhön Energie und kennt die Anlage in- und auswendig. Jörg Brandes zeigt mir das Herzstück, ein sogenannter Wärmetauscher. Von außen sieht er wie ein trichterförmiger Metallkasten aus und so funktioniert das Ganze.
Im Grunde genommen nehmen wir als Wärmequelle das Abwasser, leiten das aus dem Abwasserkanal raus, führen es über einen Wärmetauscher, entziehen über dem Wärmetauscher dem Abwasser die Wärme und bringen sie über die Wärmepumpe auf ein höheres Temperaturniveau und führen sie dem Gebäude zu.
Direkt neben dem Gebäude läuft der Hauptabwasserkanal der Stadt entlang. Das Abwasser würde eigentlich ungenutzt in Richtung Kläranlage fließen. Ein Teil des Abwassers wird jetzt aber abgezapft. Zuerst wird es grob gefiltert und dann wird es in einem dicken schwarzen Rohr durch die Außenwand zum Wärmetauscher geleitet.
Das Abwasser liegt zwischen 7 und ca. 13 Grad im Winter und kann im Sommer durchaus auch noch mal ein bisschen wärmer werden. Da erwarten wir Temperaturen so bis 18 Grad circa.
Und diese Wärme wird an das Heizwasser abgegeben. Man muss es dann trotzdem noch auf eine Vorlauftemperatur von etwa 40 bis 50 Grad hochheizen. Doch es gibt einen Vorteil. Das Wasser hat eine gewisse Grundwärme. Die Wärmepumpe muss also weniger Energie aufwenden, um es zu erwärmen. Und das spart jede Menge CO2. Die Technik wird bereits in anderen Ländern eingesetzt. In unserer Region ist sie aber einmalig, sagt Ludwig Montag, Leiter des Energiemanagements.
Wir haben bereits Anfragen aus der Industrie, die in vielen Fällen ja auch Abwasser erzeugen neben der eigentlichen Temperatur spielt dann auch immer die Menge eine Rolle. Und wenn diese Umstände gegeben sind, hat man ja auch die Möglichkeit, wenn eine Nutzung in dem Industriebetrieb nicht möglich ist, zum Beispiel in der Umgebung zu prüfen, gibt es da irgendwo Wohnbebauung, gibt es Gebäude, wofür man diese Abwärme dann nutzbar machen kann.
Und das System funktioniert auch umgekehrt. Im Sommer, wenn es draußen heiß ist, dann kann man mit diesem System das Gebäude auch kühlen.
Heizen mit Abwasser. Diese Technologie funktioniert wirklich und wird bereits bei uns in Hessen eingesetzt. Infos dazu hatte Daniel Kethner. Sie sind rot, süß und dazu auch noch sehr gesund. Erdbeeren. Ja, und wer die leckeren Früchtchen besonders mag, der wird jetzt bestimmt sagen, na endlich. Denn die Erdbeersaison läuft bei uns in Hessen und sie ist jetzt auch ganz offiziell eröffnet worden auf einem Feld in Großzimmern im südhessischen Landkreis Darmstadt-Dieburg. Und mit dabei war auch hr-Inforeporter Raphael Stübig.
Erdbeerkönigin Meta die Erste pflückte gemeinsam mit Landwirtschaftsministerin Priska Hinz die symbolisch ersten Erdbeeren. Und natürlich gab es auch gleich mal ein paar Kostproben.
Also, schmecken schon gut, die Erdbeeren. Also, wenn sie richtig rot sind, dann sind sie ja reif, dann sind sie auch süß.
Sehr schön wachsen die schon und wir haben auch schon einiges an Erdbeeren da und sie schmecken auch vor allem schon sehr gut.
Der April war noch recht kühl und nass, nachts sogar teils mit Bodenfrost. Da musste Bauer Ludwig Geibel seine Erdbeeren auch im Folientunnel noch zusätzlich mit Vlies schützen.
Aber tagsüber, wenn man natürlich ein bisschen Sonne hat, wird es sofort warm da drin und hat man seine 25 Grad und dann geht's halt voran dann.
So sind die frühen Erdbeersorten Chloriel, Clairie und Rumba jetzt reif für die Ernte. Obstbauer Geibel ist zufrieden mit dem Saisonstart.
Ja, ist optimal. Also jetzt gehen sie auch richtig in die Vollen. Ne? Auch die Nächte sind jetzt wärmer mit 10 Grad. Letzte Woche hatten wir ja noch 0. Ja, von daher geht's jetzt voran und wir sind ganz glücklich, dass wir jetzt mal bisschen mehr Menge schon bekommen.
Auf den Freilandfeldern dauert es dagegen noch ein paar Wochen, bis die späteren Sorten Sonata und Malvina erntereif sind. Eines haben aber alle gemeinsam, volles Erdbeeraroma.
Wir legen da ja schon Wert drauf, weil wir viel direkt an den Kunden verkaufen. Wenn man natürlich jetzt ein reiner Großhandelsbetrieb ist, dann muss man mehr auf Transportfestigkeit Wert legen und dann spielt der Geschmack nicht mehr die Rolle. Das ist halt der Unterschied. Deshalb wollen wir ja auch, dass die Leute zum Hof kommen oder beim Direktvermarkter kaufen und dann eben schmackhaftere Früchte haben, die auch keinen langen Weg hinter sich haben, sondern gepflückt und verkauft werden.
Der Preis ist im Vergleich zum Vorjahr recht stabil geblieben. Bei Erdbeerbauer Bodo Mönig aus Griesheim bei Darmstadt kostet die 500-Gramm-Schale jetzt zum Saisonstart knapp 5 Euro.
Ja, wenn es jetzt mal noch mehr Erdbeeren wird, wird es sich auch noch ein bisschen nach unten bewegen. Läuft aber gut, also der Absatz ist da. Die Leute fangen jetzt an, bei dem schönen Wetter Erdbeeren zu kaufen. Wir sind sehr zufrieden im Moment noch. Ja. Und Qualitäten sind auch gut, sind schöne Erdbeeren.
Und auf vielen Höfen kann man Erdbeeren dann auch bald wieder selbst pflücken.
Also so, ich denke, in 3-4 Wochen, wenn dann im Freiland größere Mengen kommen, dann können wir auch die Leute ins Feld schicken dann. Ja.
Bei Obstbauer Ludwig Geibel kommen Erdbeeren jetzt auch täglich auf den Tisch, als Erdbeermilchsuppe vorneweg oder als Nachtisch mit Quark oder Eis.
Wir essen ja auch nur in der Saison die Erdbeeren, dann ist es ja wieder ein Jahr lang vorbei. Ja. Von daher muss man das schon nutzen. Und die Erdbeeren haben ja auch mehr Vitamin C als eine Zitrone. Ja? Also von daher ist es jetzt ganz wichtig nach dem langen Winter, dass man dann auch wieder seine Vitamine dann auffüllt. Dann.
Bis in den Juli hinein dauert die Erdbeersaison in Hessen. Bis dahin werden etwa 5000 Tonnen der süßen Früchtchen geerntet.
Startschuss für die Erdbeersaison in Hessen. Offiziell ist sie jetzt in Großzimmern im südhessischen Landkreis Darmstadt-Dieburg eröffnet worden. Und Infos dazu hatte Raphael Stübig. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch wie immer als Podcast auf hessenschau.de.